Name ist Irene Koker und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik Leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau doch auf meine Webseite www.irenekoker.de. Dort kannst du auch meinen monatlichen Newsletter abonnieren. Du findest dort einen Button auf meiner Startseite und du wirst über alle meine Tätigkeiten als Sopranistin, als Podcasterin, als Autorin und so weiter informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. Ich freue mich immer sehr über eure Zuschriften. Ich bin glücklich und froh, dass der Podcast ja schon so lange existiert, jetzt über 5 Jahre. Wer hätte das gedacht? Manchmal dachte ich ja auch schon, ich höre auf, aber vielleicht werde ich dort oder darüber auch mal in einer zukünftigen Podcast-Folge sprechen. Und insofern, was mir auch sehr geholfen hat, war immer eure Zuschriften. Was das mit euch macht, wo es euch motiviert hat. Ja, und das hat dann letztendlich auch mich wieder motiviert, weiterzumachen. Ich bin natürlich auch stolz, dass es jetzt 3 Bücher gibt zum Podcast im Aare Verlag. Ja, ich freue mich auch, dass wir wieder so viele Konzerte machen können, dass diese ganzen Beschränkungen weg sind und ja, hoffe natürlich sehr, dass wir in der Musik auch viel, viel bewegen können, Menschen zusammenbringen können. In der heutigen Folge spreche ich mit Hanne Liang. Hanne Liang ist Pianistin und Konzertdesignerin. Und da wahrscheinlich viele von euch wissen wollen, was ist Konzertdesign überhaupt? Und Hanne Liang hat jetzt sogar eine Stelle an der Musikhochschule in München, wo sie Konzertdesign an die Studierenden weitergibt. Habe ich sie eingeladen zu diesem Gespräch, damit wir alle mal wissen, was ist Konzertdesign, was kann das überhaupt? Und ja, nun also das Interview mit Hanne Liang.
Hallo liebe Hanne, hallo liebe Hanne Liang. Ich heiße dich heute ganz herzlich in meinem Podcast willkommen.
Hallo, wie schön, dass ich hier sein darf. Freue mich sehr.
Ich freue mich auch sehr. Wir werden gleich noch so einiges von dir erfahren. Hauptsächlich bist du Pianistin, aber du machst noch vieles mehr. Ich möchte aber als erstes auch von dir wissen, weil ich weiß, dass du eben auch neue Musik machst. Wie bist du zur neuen Musik gekommen?
Oh, das ist eine ganz lange Geschichte eigentlich. Die fing auch sehr früh an, nämlich mit einer Begegnung mit einem Komponisten, Manfred Trojan, der inzwischen ein sehr enger Freund geworden ist. Diese Begegnung war eigentlich auch meine erste Begegnung, tatsächlich bewusste Begegnung mit neuer Musik. Ich habe damals seine ersten 2 Präludes gespielt, Déjà là, Printanier Crépuscule und eben die Nummer 2, Montagne Déchirée. Und es war für mich einfach eine sehr besondere Erfahrung, so nah mit einem Komponisten wirklich zusammenzuarbeiten, zu erfahren, was sozusagen ein lebender Komponist hinter seinen Stücken gedacht hat währenddessen, damit vielleicht auch gemeint hat, aber auch wie viel Freiheit man hat. Und genau, da ging es dann eigentlich los sozusagen mit der neuen Musik, die Einführung in die neue Musik, wenn man so möchte. Und aber eben auch diese ganz enge Zusammenarbeit, die mit noch vielen weiteren Uraufführungen verbunden ist, und eben mit einer ganz engen Freundschaft bis dahin, dass es auch eine Welt mir eröffnet wurde in die Literatur durch ihn. Manfred Trojan schenkt mir nach wie vor jedes Jahr zum Geburtstag und zu Weihnachten eben ganz, ganz viele Bücher. Und so ging es los, ja.
Ja, so ging es los. Und dann hast du noch ganz viele andere kennengelernt und auch gespielt. Und was schätzt du an Komponistinnen besonders in der Zusammenarbeit?
Sehr, sehr vieles. Ich lerne unheimlich viel und bilde auch wiederum Brücken zu, ich sage jetzt einfach mal, älteren Kompositionen. Zum Beispiel jetzt meine frische Erfahrung von letztem Jahr mit Jörg Höller, Ich habe im Klavierfestival Ruhr ja ein Porträtkonzert von ihm gespielt und wir haben eben vorab auch zusammengearbeitet an den Monogrammen unter anderem, die er auch bis dahin ja für eine längere Zeit nicht mehr so im Ganzen komplett gehört hat. Und es war eine ganz tolle Erfahrung, dann selbst zu spüren sozusagen, wie viel sich auch für einen Komponisten oder für eine Komponistin eben auch ändert im Verlauf. Und ich habe mich dann eben auch gefragt, wie wäre es denn, wenn ein Beethoven jetzt heute seine Stücke hören würde? Was würde er da alles verändern, wo wir die ganze Zeit von ausgehen, dass es genau und nur so gespielt werden muss? Sowas zum Beispiel schätze ich besonders, dass man doch merkt, okay, das Werk ist im Prinzip wie ein Rahmen von einem Bild, aber wie ich das Bild male, ist doch sehr frei, ja.
Es freut mich, dass das auch so einen großen Schwerpunkt bei dir hat. Was mich jetzt als nächstes interessiert, du hast ja da Tonali mit begründet. Was ist das genau und was macht ihr da?
Genau, also ich habe mit Tonali die Tonalisten gegründet. Tonali selbst wurde von zwei Cellisten, Boris Matschin und Amadeus Templeton, gegründet. Und mit ihnen zusammen, mit den beiden und Tonali eben dann 2016, haben wir Tonalisten gegründet. Es fing an als eine gemeinnützige Agentur, die vor allen Dingen aber das klassische Konzertleben erforschen möchte, weiter gestalten, weiter denken möchte. Und ist vielleicht auch irgendwo ein Kollektiv von MusikerInnen, die eben gemeinsam an diesen Fragen arbeiten. Und das haben wir eben auch, also Harrison Parrott ist eben mit im Boot, mit Gesellschafter als eine beratende Funktion, aber auch eben sehr netzwerkstiftend. Und wir machen ganz viel MusikerInnen-Förderung, aber eben auch Publikumsförderung. Also es geht immer um die Einbeziehung auch von ZuhörerInnen und die Frage nach dem, welche Rolle klassische Musik oder auch klassische KünstlerInnen in der Gesellschaft heute spielen können.
Mhm. Und wenn ich jetzt Musikerin bin, könnte ich da jetzt auch mitmachen oder was wären meine Voraussetzungen dafür?
Die Voraussetzung ist erstmal bei Tonali mitzumachen, sozusagen. Das ist sehr eng miteinander verwoben. Tonali selbst ist eine Akademie, die 3 Jahre geht. Und all die MusikerInnen, die in diesen 3 Jahren die Strecke sozusagen mitgemacht haben, können danach im Anschluss zu den Tonalisten kommen.
Dort, wenn ich an der Akademie bin, dann beschäftige ich mich eben auch mit Konzertformaten und mit Publikum. Und das heißt, ich würde jetzt so meine Ideen oder Projekte mitbringen und die würden mir jetzt helfen, das auszuarbeiten? Oder was mache ich da?
Von bis. Also man kann mit fertigen Ideen zu Tonali direkt kommen, aber man kann auch quasi einfach aus reiner Neugier mitmachen. Es ist offen für alle Instrumentengruppen, offen für alle. Und in diesen 3 Jahren gibt es ganz viele Inputs, wenn man so möchte. Es fängt an im ersten Jahr, das steht unter dem Oberthema Selbstwirksamkeit, mit der Frage erstmal quasi bezogen auf sich selbst, was mache ich eigentlich, warum mache ich das? Dann geht es weiter sozusagen im zweiten Jahr, wo man aktiv mit Schulen und SchülerInnen zusammenarbeitet. Da geht es um die große Frage der Mündigkeit auch, also es ist ein mündiges Publikum. Und eben im dritten Jahr geht es um die Sozialität, also dann um die Gesellschaft im Endeffekt. Genau. Und all das natürlich verbunden mit verschiedenen Partnern und Partnerinnen. Genau, gibt es einfach viele Workshops und Kooperationen.
Das ist ja super, wenn die auch in die Schulen reingehen, dann kriegen die jungen Menschen auch wieder Zugang zu uns.
Genau.
Genau. Und wie ist dann dein Weg zum Konzertdesign gekommen? Du lehrst es ja mittlerweile auch an der Musikhochschule in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt die erste Lehrposition dieser Art oder gibt es das noch woanders?
Also soweit ich weiß, mit dem Namen Konzertdesign ist das tatsächlich jetzt in München die erste Stelle in dieser Form. Mit dieser Bezeichnung, sagen wir so. Ja, mein Weg dorthin, sehr kurvig, würde ich mal sagen. Ich bin sehr traditionell, sage ich jetzt einfach mal, klassisch ausgebildet, mit all dem, was dazugehört, einer fantastischen russischen Klavierlehrerin Marina Kalpitz, meine ersten 4 Jahre und den Grundbaustein mit ganz vielen Etüden, Hanonübungen und Tonleitern 4 Jahre lang. Habe ich da quasi gelegt bekommen. Und dann ging es weiter als Jungstudentin eben an der Robert-Schumann-Hochschule. Dann habe ich in Hannover parallel zum Musikstudium Medienmanagement noch studiert. Das war nach dem Abitur, wo schon so das erste anfängliche, okay, ich will jetzt mal ein bisschen raus aus der Blase und einfach mal erleben und wissen, was gibt es eigentlich noch außer Musik und wie ist überhaupt das Leben so außerhalb der musikalischen Blase. Da ging es ein bisschen los, sage ich mal so. Und dann ging es weiter, quasi von diesem Medienmanagement-Exkurs, sage ich jetzt mal, ging es wieder komplett zurück zur Musik, zu meinem jetzigen Professor Matthias Kirschner-Reit, eben zum Master- und Konzertexamen. Mein Abschluss steht mir jetzt endlich bevor. Und ausschlaggebend für Konzertdesign war vieles tatsächlich, waren einmal die ganzen vielen Konzerttätigkeiten, waren ja die ganzen Wettbewerbsvorbereitungen, Teilnahmen. Und es war vor allen Dingen auch ein Konzert, nämlich mein Debüt in der Elbphilharmonie mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Und wie das eben so ist, man erreicht irgendwie ein Traum und danach fragt man sich, und jetzt? So, okay. War irgendwie ganz, ganz nett. Und was kommt jetzt? Also keine Frage, dass das großartig war, mit dem Orchester und mit den MusikerInnen zu spielen. Doch danach war echt die Frage, okay, ist das jetzt das Konzert, wonach ich strebe, wonach ich suche? Ist das vor allen Dingen die Konzertform, die ich mir für mich persönlich, da spreche ich nur für mich, wünsche? Und überhaupt, warum mache ich das eigentlich? Also warum bin ich Musikerin? Warum bin ich jetzt der Meinung, dass man mir zuhören sollte? So? Oder was habe ich überhaupt zu sagen? Und es begann einfach eine riesengroße Sinnsuche. So. Und das führte mich natürlich zu ganz viel Austausch, zu ganz vielen Gesprächen. Tonali war natürlich ein sehr wichtiger, ein wichtiger Weg für mich, auch die Begegnung mit Tonali. Wichtig war für mich aber auch die Begegnung mit Maria Jean Kiresch. Wichtig war für mich aber auch überhaupt nochmal dann wieder zurück irgendwie zum Medienmanagement-Zweig zu gehen und zu hören, okay, was gibt's da, was sagt die Wissenschaft über die klassische Musiklandschaft. Und Stück für Stück kam ich mehr und mehr zur Beantwortung meines Warums. Zumindest ist das die Antwort, die ich jetzt heute in mir trage. Die kann sich auch jederzeit ändern. Nämlich, dass ich als Musikerin mit meinen Konzerten, mit der Musik zu einem menschlicheren Miteinander beitragen möchte, dazu beitragen möchte, Räume zu öffnen, in denen wir in Begegnung kommen, in denen wir herausgefordert werden, in denen wir konfrontiert werden, in denen wir uns auch fragen können, was eint uns denn alle in einer diversen Welt, in der wir leben, was hält uns denn zusammen? Und so fing das eigentlich an, auch zu hinterfragen. Tatsächlich ging es nur ums Hinterfragen und das ist auch eigentlich das, was Konzertdesign für mich ist. Das ständige Hinterfragen, des Kunstwerks, des klassischen Konzerts, mit dem wir eben arbeiten, und zu schauen, was ist darin eigentlich möglich und was ist es eigentlich abseits vom Reproduzieren, vom Konsumieren, vom Kommerz, von all den anderen Sachen, wenn wir wirklich über Kunst sprechen.
Ja, das ist jetzt sehr interessant. Ich habe natürlich auch im Vorfeld dann nochmal so ein bisschen rumrecherchiert mit Konzertdesign, weil ich auch so überlegt habe, weiß ich überhaupt, was das ist oder was ist so meine Vorstellung davon? Habe dann so irgendwie, irgendwie auch ein bisschen Konzertdramaturgie, aber vielleicht auch nicht ganz oder auch was wie Vermittlung. Es gab ja auch mal in diesem Magazin Van einen Artikel von Patrick Hahn. Und Ja, habe ich dann auch erst gefragt, ist das auch irgendwie eine Abgrenzung von diesen Begriffen oder fasst es das zusammen oder ist es noch mehr? Und ja, vielleicht magst du da noch mal was dazu sagen für die ganz Unwissenden von uns.
Ja, sehr gerne. Also Konzertdesign kommt ja ursprünglich von Volker Trude. Er hat den Begriff überhaupt ins Leben gerufen. An dieser Stelle auch ganz liebe Grüße. Und in seiner Idee geht es eigentlich im Prinzip genau darum, ein Konzert multiperspektivisch zu verstehen. Also das Konzert ist quasi nicht die fertige Bühne. Ich komme, spiele, gehe so, sondern das Konzert, wann fängt es an? Es fängt schon viel früher an. So, und wann hört es auf? Es fängt nämlich auch, es hört viel später auf, so. Und für ihn war es ganz klar, er hat gesagt, Form follows Function. Das ist für ihn seine Definition, also für wen erfüllt welche Form, welche Funktion. Und daran kann man dann anfangen, tatsächlich die ganzen Aspekte, die für ein Konzert oder für ein ästhetisches Erlebnis relevant sind, ja genau, kann man dann anfangen sozusagen zu gestalten. So, und darunter fällt eben extrem viel. Das verstehe ich eben auch als sozusagen als Musikerin dann unter dem Konzert, dass wir eben nicht sozusagen an diesen gedeckten Tisch kommen, sondern eben tatsächlich ja in die Küche reingehen und uns überlegen, welche Gewürze braucht es denn und welches Rezept haben wir denn heute? Worum geht es uns denn heute und warum spiele ich denn gerade dieses Programm an diesem Ort für diese Menschen? Also es geht wirklich eigentlich im Konzertdesign darum, so sehe ich das jetzt ganz persönlich, darum, sich auf das Publikum zu beziehen und sich zu interessieren für das Gegenüber und auch für den Kontext. Also ich denke, das, was uns heute sehr stark fehlt in der klassischen Musik, ist die Kontextualisierung in das Jetzt. Also ein Mozart, ein Beethoven, die Musik und auch überhaupt diese Persönlichkeiten sind ja unheimlich relevant und aktuell in der Zeit, in der wir heute leben. Aber die Frage ist, schaffen wir den Kontext in das Hier und Jetzt? Oder bleibt es dabei, dass wir ein Museum sind? So, und ich denke, da ist das alles schwingt in diesem Begriff Konzertdesign mit. Es ist also ein sehr facettenreicher Begriff, der natürlich noch sehr jung, sehr neu ist und sicherlich ja ganz viele Definitionen haben kann.
Und vielleicht kannst du uns ja ein konkretes Beispiel aus deiner Praxis nennen, wo du vielleicht ein paar dieser Aspekte für uns anschaulich machen kannst.
Ich kann von einem ganz aktuellen Konzertprojekt sprechen. Das ist jetzt vor anderthalb Wochen erst auf die Bühne gekommen, nämlich im Heidelberger Frühling. Da habe ich ein Konzert entwickelt, das heißt Common Ground. Es hieß Common Ground und es ging um die Frage nach dem Wir in der Gesellschaft. Also wie schaffen wir es in einer Gesellschaft, die immer singulärer wird, ein Wir zu konstituieren und welches Wir braucht es denn heute, um all den Herausforderungen zu begegnen? Und das Konzert fand so statt, dass es keine definierte Bühne gab. Also es gab, das ist für mich immer eigentlich das, also ist für mich immer, wenn möglich, das Wichtigste, dass es keine Hierarchisierung gibt zwischen Bühne und Saal, also zwischen dem oder der KünstlerInnen und dem Publikum sozusagen. Nee, es findet alles auf Augenhöhe statt. Und es ist auch so, dass der Raum war unterteilt, also nicht unterteilt, aber es waren so Ich-Boxen, habe ich auf dem Boden markiert. Also die Ich-AGs, symbolisch dafür. Und die wurden einfach nur mit einem Tape, habe ich die auf dem Boden gemacht. Das hatte eine Doppeldeutigkeit einmal, dass wir alle so in unserer eigenen Box irgendwie stehen. Und an sich der Schritt über diese Schwelle auf das sozusagen sich auf das Gegenüber zuzubewegen, zu resonieren, ist so leicht, weil es gibt ja eigentlich, es ist nur ein Schritt über diese Linie. Aber wann passiert das und wann machen wir das? So, und musikalisch gab es dazu einmal von Ethel Smyth, einer britischen Komponistin, Zeitgenössin von Brahms und Debussy, die in ihrer Zeit auch Frauenrechtskämpferin war. Also die hat sich ihr ganzes Leben eben für Gleichberechtigung, für Gleichheit eingesetzt. Und es gab ein weiteres Werk, Caroline Shaw, Gustave Le Gray, ihr Solo-Klavierwerk, in dem sie Chopins Mazurka in A-Moll komplett reinkomponiert hat. Und das war symbolisch, das war im Zentrum des ganzen Konzertes auch dafür, dass sie etwas, was scheinbar gar nichts miteinander zu tun hat, aber miteinander verwoben hat. Und genau das war auch die Intention des Konzertes. In uns jeden, in dir und mir verbindet uns etwas. Es verbindet uns etwas, auch wenn es im ersten Moment vielleicht gar nicht so offensichtlich ist. So, und aus diesen Ich-Kästen sozusagen sind wir Stück für Stück dann rausgegangen, um ein Wir für diesen Moment zu finden.
Das heißt, du hast an dem Flügel gespielt und die Leute saßen irgendwie um dich rum und hatten aber diese Kästchen am Boden noch gemalt.
Genau, richtig.
Oder durften die sich dann aus ihrem Kästchen auch rausbewegen?
Die durften sich auch rausbewegen. Es war auch so,
haben
dass
sie sich getraut?
Gerade in Heidelberg, das war auch ein partizipatives Projekt, also das ist auch etwas, was ich sehr gerne mache, dass ich eben Menschen vorab schon in den, ich sage jetzt einfach mal, künstlerischen Produktionsprozess involviere. In dem Fall war die Zielgruppe auf junge HeidelbergerInnen, genau, ausgerichtet, und die waren auch aktiv tatsächlich mit dabei, mit ihren eigenen Gedanken, mit, ja, symbolisch für die werdenden Ichs, also ein Ich, das sozusagen erst noch sich emanzipieren muss, sich selbst finden muss, um überhaupt interessant zu werden für ein Wir. Dafür standen die jungen HeidelbergerInnen, die wirklich mit ihren Texten, ihren eigenen Gedanken auch präsent waren, die dann Stück für Stück diese Boxen eben tatsächlich auch aufgelöst haben.
Genau. Wie hast du die vorher eingebunden? Hast du mit denen Gespräche geführt?
Ja, oder? Genau. Wir hatten einen Workshop gemeinsam, also einen Tag, den wir wirklich gemeinsam verbracht haben. Und tatsächlich die Strecke vor dem Konzert, da waren wir fast täglich in Kontakt. Also es ging wirklich ganz viel um diese Fragen, was ist denn eigentlich ein gemeinsamer Boden? Was heißt denn das Wir? Und was ist denn das Ich dann in dem Moment? Wie steht die Beziehung? Weil ein Ich, das sich einem Wir unterordnen muss, ist, das geht ja auch nicht. Ne? Dann laufen wir wirklich auch Gefahr wiederum. Aber ein Ich, das nur ein narzisstisches Ich ist, ist wiederum auch nicht gut. Ja. So, und wie stellen wir das in ein Verhältnis? Und was ist auch unsere Grundaussage an diesem Abend? Und da haben wir ganz viel dran gearbeitet und auch viel diskutiert.
Ja. Haben sie dir dann hinterher auch noch Feedback gegeben und hast du gefragt, haben sie sich wirklich involviert oder hat sich das anders angefühlt, falls sie sozusagen schon mal in einem, anfangs einem normalen, klassischen Konzert waren?
Also es war für viele tatsächlich die erste Begegnung mit klassischer Musik. Und das ist natürlich eine ganz tolle Erfahrung und ein ganz tolles, nicht mehr zu vergessendes Erlebnis auch, wo man über sich selbst hinaus wächst, wo man natürlich auch den Applaus am Ende genießt und die Bestätigung bekommt für die Arbeit, die man investiert hat. Und es gab natürlich auch vom Festival einfach eine tolle Rückmeldung. Ich glaube, das war für alle Beteiligten wirklich sehr wertvoll, ja.
Ja, ich glaube, auch wenn man dann so mit engagiert ist, dass das natürlich auch anders hängen bleibt in der Erinnerung, weil es natürlich über alle Sinne dann wahrgenommen wurde.
Total. Genau, das hat ja auch ganz viel mit Identifikation zu tun. Also es ist ja wirklich, wenn wir jetzt davon reden, okay, wo ist das klassische Publikum jetzt? Warum kommen die jetzt nach der Pandemie auch noch nicht alle wieder zurück? Was machen wir jetzt? Und ich denke, es ist, hat ganz viel tatsächlich mit der Frage zu tun, was hat das, was dort auf der Bühne passiert, jetzt mit mir zu tun? Gerade in der jüngeren Generation. Und durch eigentlich so eine Involvierung, durch eine Co-Kreation, wenn man so möchte, durch das gemeinsame Entwickeln, passiert natürlich ganz viel. Weil sie finden sich in der Musik wieder, mit der sie sich die ganze Strecke beschäftigen, auseinandersetzen. Aber sie finden sich natürlich auch in dem ganzen Thema, in dem ganzen Setting, an dem ganzen Abend total wieder, weil das einfach von ihnen kommt, sozusagen. Ne? Und das ist natürlich eine ganz andere Verbundenheit. Und genauso natürlich das Publikum, das kommt. Das war natürlich auch ein toller Mix zwischen normales, in Anführungsstrichen, Festivalpublikum und eben Familienangehörigen, Freunden etc., die zum ersten Mal jetzt beim Festival waren.
Aber das heißt, es waren alle vorher involviert oder es gab auch noch Leute im Publikum, die keine Ahnung hatten?
Nein, es waren nicht alle involviert. Also es war wirklich nur eine Handvoll involviert und der Rest im Publikum, zum Teil, die wussten natürlich Bescheid, was passiert, weil es eben Angehörige waren und viele, die gar keine Ahnung hatten, die kamen sozusagen ins Dunkle.
Ist es dann auch für dich anders zu spielen, weil du hast ja dann auch einige Menschen besser kennengelernt, die dir dann zugehört haben?
Total. Also es ist eine ganz andere Erfahrung. Es ist auch ein ganz anderes, finde ich, Verständnis von Künstler, Künstlerin sein. Also so, ich beschäftige mich persönlich auch sehr viel mit der Frage, was heißt es denn überhaupt, Künstlerin zu sein in Zeiten wie heute, ja, mit Krieg, Klimawandel und all den Themen, die wir haben. Was für eine Aufgabe, Verantwortung haben wir denn? Und wie können wir der auch gerecht werden, ein Stück weit? Und ich merke natürlich in diesen Projekten, dass ich danach immer das Gefühl habe, heute hast du einen Beitrag geleistet und das ist wirklich der Grund jetzt, warum du Klavier gespielt hast heute Abend. So. Und das mag auch nur ein ganz kleines bisschen bewegt haben, aber das ist in der Summe dann schon wiederum so viel. Bei all den jungen Menschen, bei den Menschen, die wirklich auch gehört werden wollen und sonst nie den Raum dazu bekommen. So, und da sind auch sehr bewegende Schicksale dabei gewesen. Also, wo ich persönlich auch wieder gemerkt habe, okay, selbst, also ich bin so behütet auch groß geworden, dass ich mir gar nicht vorstellen hätte können, in einem so jungen Alter sowas schon erlebt zu haben. Wo ich dann auch wieder merke, wow, ich finde diese jugendliche Person gerade so mutig, so ehrlich darüber, so öffentlich auch zu sprechen, dass ich nur denke, danke, dass ich heute was von dir gelernt habe. Und ich finde, das darf man niemals unterschätzen. Und ich finde auch, das heißt Künstlerin sein, auch andere Menschen als Künstler und Künstlerin zu betrachten. Und die Frage dann wirklich dahingehend, da bin ich dann irgendwo doch bei Joseph Beuys, ist nicht jeder Mensch ein Künstler, eine Künstlerin. Ja, genau. Also es ist wieder, ja, wieder ein ganz viel, hat wieder ganz viel mit Fragen zu tun, hat wieder auch ganz viel damit zu tun, mit der Frage, warum übe ich eigentlich jeden Tag so? Warum sitze ich eigentlich am Instrument und so wie jetzt gerade und übe? Das ist natürlich auch ein ganz anderes Vorbereiten. Ja, was viel mehr Arbeit ist tatsächlich, als nur das rein Instrumentale. Weil man hat natürlich viel mehr im Kopf und man muss sich um viele Menschen kümmern, viele Menschen mit einbeziehen, viel kommunizieren. Das ist eine große Kommunikationsarbeit.
Jetzt gibst du das ja auch weiter, eben an der Musikhochschule in München. Das heißt, kommen Leute dann explizit deswegen oder studiere ich in München, weiß ich nicht, Klavier, Gesang, Geige und belege dann diesen Kurs bei dir? Oder wie darf ich mir das da vorstellen?
Genau, momentan ist es tatsächlich das Letztere. Also es sind meistens künstlerische Studiengänge, die dann zu mir kommen. Als momentan ist es im Wahlpflichtbereich angelegt, beziehungsweise ganz nah im im Fach Musikvermittlung. Da arbeite ich ganz nah mit meiner Kollegin Professor Sonja Stiebi zusammen. Und in der Zukunft soll das natürlich auch alles weiterentwickelt werden. Derzeit eben im Wahlpflichtbereich. Und es läuft so, dass die Kurse sind alle projektbezogen. Das heißt, am Ende von jedem Kurs steht immer ein Output in Form eines Konzertes da, was wir gemeinsam innerhalb eines Semesters oder eines ganzen Jahres auch entwickelt haben. Und das fängt eben mit der Ideenfindung, geht über die Ideenentwicklung und schließt eben mit der Ideenumsetzung ab. Also es ist ein sehr praxisorientiertes Fach, was wir mit verschiedenen Kooperationspartnern dann machen. Also ich kuratiere zum Beispiel Mozartfest Würzburg dieses Jahr, ein Festival im Festival, und nehme die Studierenden mit auf die Reise der Kuration eines solchen Festivals. Ihre eigenen Ideen kommen auch tatsächlich dann dort zur Aufführung. Das ist ein Beispiel. Aber es gibt auch einen Kurs, das heißt Climate Concert. Also da geht es wirklich explizit um die Frage nach dem, wie können wir mit klassischer Musik oder klassischen Konzerten Themen der Nachhaltigkeit, des Klimawandels ansprechen, bearbeiten. Genau, und noch viel mehr, sagen wir mal so.
Also sehr praxisbezogen und wie ich heraushöre, wirst du viele kluge Fragen stellen.
Ja, also die Studierenden, die müssen sich zwangsläufig mit sehr, sehr vielen Fragen auseinandersetzen. Und ich fange jeden Kurs tatsächlich an mit der Frage, warum? Also wirklich die Frage, warum bist du Musiker, Musikerin? Weil uns diese Frage zu ganz vielen weiteren Fragen führt. Also bis dahin, was ist eigentlich das Konzert für mich? Warum meine ich jetzt, dieses Programm spielen zu müssen? Welche Rolle habe ich jetzt oder wo sehe ich mich in der Gesellschaft heute? Aber auch, was ist denn überhaupt die Aufgabe jetzt von Musik, wenn wir sie als Kunst verstehen? Und hat das dann nicht auch einen gesellschaftlichen Auftrag, wenn wir von Kunst sprechen? So? Und dann, das führt uns zwangsläufig eben dann zu ganz vielen weiteren Fragen wie, ja, wird das klassische Konzertleben diesem Auftrag noch ausreichend gerecht? Gehen wir ausreichend genug in Resonanz mit unserem Publikum? Genau, und all diese Themen, die schwingen halt überall mit und die bearbeiten wir auch ganz viel. Wir diskutieren ganz viel, es ist jetzt kein Frontalkurs, sondern es ist ein ganz, ja, ein gemeinsamer Austausch, wenn man so möchte. Offener Raum, ein Freiraum.
Ja, es sind ja viele wichtige Fragen, also die ja per se wichtig sind, aber wie du auch schon angedeutet hast, wahrscheinlich durch jetzt die Erfahrung mit der Pandemie, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, was weggebrochen ist, was sich wieder aufbaut. Natürlich umso mehr, weil das ja auch sehr unterschiedlich ist. Also bei manchen Veranstaltern, sage ich, läuft es erstaunlich gut oder die Leute sind ganz hungrig und bei anderen läuft es schwieriger. Und ja, das ist natürlich dann so eine Chance, da nochmal anzusetzen. Was können wir da noch anders machen? Oder wie du auch sagst, wie kann man die jüngeren Leute, ne, die auch mit einbeziehen? Ich glaube auch, dass es an sich gut ist, sich diese Fragen zu stellen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Studentin in München und ich mache da mit. Ich meine, klar, es wird diejenigen geben, die Feuer und Flamme sind und rausgehen und sagen, ich mache jetzt selber nur noch Konzertdesign. Aber ich glaube, selbst wenn man das nicht so dann 100% verfolgen würde, ist ja was mit einem passiert, dass man trotzdem sich bewusster ist. Also ich hatte zum Beispiel in meinem Studium in den USA, durfte ich auch ein Semester Dirigieren machen. Also das war dort Pflicht sogar. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich, oder bislang weiß ich es nicht, dass ich jetzt irgendwie eine begabte Dirigentin bin oder dass ich das machen möchte. Aber allein ein Semester lang die Erfahrung zu machen, auf der anderen Seite zu stehen und zu wissen, was diese Person alles vorbereiten muss, was es bedarf, dass das Dirigat hilfreich und gut und künstlerisch und weiß ich nicht, was alles ist. Das allein hat mir schon so viel geholfen. Und ich bin auch gespannt, was dann aus den Studierenden wird, die da jetzt bei dir loslegen oder ja, wie sich dieses Fach überhaupt verbreiten wird. Weil letztendlich, ja, Volker Ude hat das Ganze natürlich irgendwie gestartet. Da ist ja noch viel Luft nach oben, da kann ja noch viel passieren, oder?
Ja, das auf alle Fälle. Also wie gesagt, das ist eben ein ganz neues Feld, das einfach wert ist, erforscht und erprobt zu werden. Also es geht ja im Prinzip nur darum, der Frage hinterher zu eifern, was geht denn alles noch? So, und wir sollten uns einfach nicht ausruhen auf dem, was wir jetzt seit dem 19. Jahrhundert tun. Also zumindest in der Form, ja. Sondern Gesellschaft ändert sich, die Zeiten ändern sich. Da geht noch ziemlich viel, ja.
Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Ich möchte jetzt noch ein paar Sachen von dir ein bisschen persönlicher wissen. Ich meine, du spielst Klavier, du lehrst, du machst Tonali, du machst noch so viele andere Sachen, sondern die ZuhörerInnen auch gerne nochmal auf deine Webseite gehen. Da ist ganz viel zu finden. Was mich ja immer interessiert, auch gerade bei MusikerInnen, wo wir ja doch ziemlich viel machen und auch so unterschiedliche Sachen. Wie sieht so ein Tag bei dir aus? Hast du irgendeine Form von Zeitmanagement? Gibt es was, wo du sagst, hey, das funktioniert bei mir richtig gut?
Also ich habe zwei Kinder Und dadurch ist der Tag sehr definiert, sozusagen. Nämlich meine Übezeit ist idealerweise immer die Zeit, wo die Kinder im Kindergarten sind. Deswegen fängt der Tag meistens relativ stressig an, dass beide Kinder pünktlich rausgehen und in den Kindergarten kommen und meine Übezeit dann eben entsprechend bis zum Mittagessen da ist und danach ist einfach Kinderzeit. Und dann ist schon der Tag vorbei. Ja, Abendessen und ja, Idee. Manchmal, wenn die Zeit wirklich knapp wird, setze ich mich zu Hause nochmal hin und übe tatsächlich noch ein bisschen, so auf dem Silent-Klavier. Aber jetzt, also ich habe das mir die letzten Tage zum Beispiel auch vorgenommen, aber ich bin dann abends immer mit den Kindern im Bett eingeschlafen, weil ich dann doch zu müde war. Genau. Deswegen, als Mutter ist dann der Tag doch sehr, sehr definiert. Ja. Und Pläne kann man eh nie machen. Also, das ist, wenn ein Kind krank ist und zu Hause ist, dann geht nichts mehr. Ja.
Das glaube ich. Aber oft höre ich auch von Eltern, dass sie irgendwie fokussierter arbeiten als vor der Zeit mit den Kindern.
Das auf alle Fälle. Man merkt den Unterschied, sagen wir so. Wenn ich in München bin, ohne Kinder, dann habe ich extrem viel Zeit vom Gefühl her. Und ich übe und lehre und übe und lehre und habe am Abend trotzdem noch total viel Zeit und weiß gar nicht, wohin mit mir. Und in Hamburg, die Tage, die verfliegen wie sonst was und man natürlich übt man konzentrierter, weil man nur weiß, okay, das sind jetzt die einzigen 2 Stunden zum Beispiel, die ich habe. Das muss jetzt einfach laufen. So.
Und wofür bist du derzeit dankbar?
Oh, wofür ich derzeit dankbar bin? Für so vieles. Aber hauptsächlich bin ich dankbar dafür, dass es meiner Familie gut geht und dass sie gesund sind. Das ist, finde ich, das Wichtigste für mich, ja.
Und wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
Kann ich auch mehr Personen nennen? Oder darf es nur eine sein?
Nein, du darfst nennen, was du möchtest. Oder?
Also auf jeden Fall Maria Jean Pirisch. Ganz, ganz stark. Sie hat mir so viele Welten eröffnet. Nicht nur als Musikerin, sondern auch als Mensch. Auch einfach in der Findung, wer ich bin. Das ist ja natürlich auch ein ganz langer Prozess, aber zumindest hat sie ihn in mir drin sehr stark angestoßen. Und dafür bin ich unheimlich dankbar. Ich bin auch sehr dankbar, eben Manfred Trojan, der Name fiel schon, Matthias Kirschner, bald meinem Lehrer. Und absolut meinen Eltern und meinem Partner. Denn ich weiß ganz genau, ohne ihre Unterstützung könnte ich all das, könnte ich nicht in München lehren, könnte ich garantiert nicht Konzerte geben. Die sind immer da und unterstützen mich überall, wo sie können. Und ich kann ohne schlechtes Gewissen weg von zu Hause sein, auch ja, was der Beruf eben dann auch doch abverlangt.
Und was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in diesem Musikbusiness? Und wie gelingt dir das?
Es bedeutet mir extrem viel. Und zwar auch hat es mit ganz vielen Fragen zu tun, nämlich immer mit der Frage, bin ich das jetzt gerade? Und das ist eine ständige Suche und ich finde, es ist ein langer Prozess und wahrscheinlich ein nie endender Prozess, weil das Ich verändert sich ja auch, ist ja sehr flexibel. Vielleicht verändere ich mich schon nach, also allein unser Gespräch verändert mich jetzt gerade schon, weil ich darüber nachdenke. Ja? Deswegen finde ich, dass es einfach das ständige Hinterfragen und das sich niemals ausruhen ist auf etwas, was man jetzt vielleicht meint, erreicht zu haben oder meint, das ist es jetzt. Und ich glaube, das, was ich heute meine, das ist das jetzt, ist es morgen vielleicht schon nicht mehr. Und deswegen denke ich, dass es wirklich mit einer, mit dem Drang zu suchen verbunden ist. Was ich sehr gerne mache, ist, dass ich improvisiere sehr gerne. Und entdecke dadurch auch irgendwie ein Stück weit immer mehr von mir. Facetten, die ich vorher auch noch nicht kannte, weil man plötzlich halt einfach so drauf losspielt, ne? Und es gibt keine falschen Töne. Also die Angst, die wir so als klassische MusikerInnen haben, ne? Diese Angst vor falschen Tönen, die gibt es ja nicht in der Improvisation. Und das ist so befreiend, dass man auch sich selbst mehr vertraut in dem, was man tut, in dem, wie man denkt, wie man handelt. Und aber auch das Vertrauen in Interpretationen zum Beispiel, also wenn es um Werkinterpretationen geht, dass man auch seine eigene Stimme finden möchte, suchen möchte und der dann eben auch trauen möchte und den Raum geben möchte. So, das hat für mich, spielt alles für mich in Selbstehrlichkeit rein.
Und was bedeutet für dich Erfolg?
Oh, ein großes Wort, Erfolg. Also ich kann dir sagen, was Erfolg für mich nicht bedeutet. Was Erfolg für mich bedeutet. Für mich bedeutet Erfolg schon allein das, dass ich in einem Konzert, selbst wenn es nur eine Person ist, erreicht habe, die für sich einen Impuls mit nach Hause nimmt, um morgen oder in 10 Jahren etwas Entscheidendes vielleicht für sich selbst verändert zu haben, auch wenn es so was Kleines ist. Aber dass das so der Auslöser vielleicht im Konzert war. Das ist für mich schon eine Form von Erfolg. Also genau, es braucht nur eine Person oder eine Person, die so berührt nach Hause geht danach, oder aber auch eine Person, die total verstört nach Hause geht und einfach sich fragt, was war das denn? Auch das ist für mich schon Erfolg. Das, was ich mir nicht wünsche, ist, dass eine zuhörende Person mit nichts nach Hause geht. So. Das erhoffe ich mir nicht, sagen wir so.
Gibt es etwas, was dich antreibt, oder gibt es sowas wie eine Vision oder Motivation?
Was mich antreibt, ist auf jeden Fall die Gesellschaft. Also die Themen der Zeit, die wir haben, und die Frage danach, wie kann ich in meinem eigenen Handlungsspielraum etwas dazu beitragen, dass wir nachhaltiger werden, dass wir toleranter werden in der Gesellschaft, ja, dass wir gesellschaftlich uns, ja, dass wir gesellschaftlich mehr zusammenhalten, dass es eben weniger Vorurteile gibt, dass es keinen Rassismus gibt, dass, ach, es gibt so viele Themen, all die treiben mich an und sind eben genau, ja, die Antwort auf mein Warum. Und das ist für mich ständig sozusagen etwas, wo ich nicht ruhen kann und wo ich einfach immer tagtäglich das Bedürfnis verspüre, muss noch ein Konzert dazu machen und ich brauche noch irgendwo einen Raum, wo ich das Projekt zu dem Thema realisieren kann. Und das ist sozusagen für mich immer Treibstoff.
Ja, so viele Ideen, so viel Inspiration, das kommt richtig gut rüber. Und ich habe es sehr, sehr, sehr genossen, mit dir zu sprechen.
Dankeschön.
Und habe noch eine letzte Frage für dich. Und ich möchte von dir wissen, welchen Tipp möchtest du jungen KünstlerInnen geben?
Oh, initiativ sein. Offen sein und nicht linear denken. Es gibt so viele Wege, man kann sich so viele Wege selber bauen, so viele Türen selber kreieren. Es gibt nicht nur einen Weg. Und initiativ muss man sein und der Rest, der kommt dann.
Ja. Ja, vielen, vielen Dank.
Und ja, danke dir.
Für das Gespräch, für all diese großartigen Ideen und Einblick. Ich wünsche dir natürlich für alle Projekte gutes Gelingen. Wir werden alle Informationen über dich in die Episodennotiz packen. Da kann man alles finden oder sich deine Videos anschauen und sage einfach danke, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke dir.
Dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiter zu empfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.